Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock.
Hallo da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und heute machen wir eine Dani-Show. TV-Kenner wissen, worauf diese Anspielung gemeint war. Besser gesagt ist es aber eine Daniel und Daniel-Show, denn mein Gast heute ist niemand Geringeres als Daniel Schmidt. Servus.
Moin, schöne Grüße aus Hamburg.
Ja, Grüße zurück aus dem wunderschönen Bayern und ich habe meinen Namen tatsächlich in einem Satz noch nie so oft gesagt wie gerade eben, aber gut. Lass uns direkt mal einsteigen mit deiner größten Leidenschaft, das ist das Trampolinspringen und da Korrekt. Bist du ja mehr als professionell unterwegs, würde ich mal behaupten. Führ uns mal so ein bisschen durch deine Erfolge, was sind das so für Titel, die du da alle bisher in deine Tasche schon stecken konntest?
Ja, vielen Dank erstmal für das Kompliment, professionell das zu machen. Professionell würde ich das Ganze erstmal bezeichnen, wenn ich davon auch schon leben könnte und das ist, sage ich mal, in Deutschland grundsätzlich erstmal nicht möglich mit dem Sport, aber ja, so ein paar Titel kann ich schon aufweisen mittlerweile. Ich bin aktuell oder bis jetzt 23-facher deutscher Meister in verschiedenen Disziplinen geworden. Man darf also mit dem 12. Lebensjahr anfangen, bei den deutschen Meisterschaften mitzumachen. Und da habe ich im Jugendbereich, bis hin jetzt zum Erwachsenenbereich, mehrere Titel gesammelt, halt insgesamt 23. Und ja, meine zwei größten Erfolge waren tatsächlich bei den Europameisterschaften 2010. Da bin ich im Einzel und in der Mannschaft Europameister geworden. Ja, das war so ein richtig fettes Ausrufezeichen in meinem Leben, was die sportlichen Erfolge angeht. Und natürlich auch schon an diversen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften so auch noch teilgenommen. Bei der Weltmeisterschaft 2017 bin ich Fünfter geworden im Einzel. Das war auch schon sehr, sehr stark oder schön für mich. Und 2011 bin ich mit meinem Synchronpartner Vierter geworden. Das war auch tatsächlich nur ein Zehntel am dritten Platz vorbei. Da war China, Russland und Weißrussland vor uns. So sag ich mal mit die führenden Nationen, die alles dominieren bei uns, die vor uns auf dem Treppchen waren. Aber wenn man eine gute Leistung gemacht hat, dann kann man auch mal mit dem vierten Platz leben, obwohl das irgendwo natürlich immer ein bisschen wehtut. Aber ja, insgesamt kann man schon sagen, dass ich ein paar Erfolge hinter mir habe und ich hoffe, dass es tatsächlich auch noch nicht vorbei ist. Ich bin zwar mit meinen 29 Jahren mittlerweile, nicht mehr der Jüngste, aber ich sag mal, ich fühle mich noch relativ jung und auch fit und solange der Körper mitmacht, habe ich Spaß daran und dann kommen auch hoffentlich noch ein paar Erfolge dazu.
Richtig, Simon Brunner hat das mal mit den wunderschönen Worten zusammengefasst. Solange ich noch kein Krüppel bin, ziehe ich das durch.
Ja, Krüppel ist schon sehr hart, sag ich mal. Ich sag mal, die Belastung beim Trampolin oder allgemein beim Hochleistungssport ist schon sehr, sehr hoch. Aber wenn man sich fit hält und was Ernährung angeht und das Ganze drum und dran und wenn man sich aber auch Regeneration gönnt und die ganzen Erholungsphasen, dann kann der Körper eigentlich schon viel leisten. Und bei uns in der Sportart kann man so bis 30, vielleicht nochmal bis Mitte 30 ein paar Ausnahmetalente durchhalten. Aber irgendwann ist dann auch mal Ende natürlich.
Das war die diplomatische Version dieser Antwort. Sehr schön. wie ist das so bei so einer Weltmeisterschaft? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist da zahlenmäßig beispielsweise die Konkurrenz aufgestellt?
Ja, also grundsätzlich kannst du erstmal davon ausgehen, dass du dich in deinem eigenen Land qualifizieren musst. Pro Land können maximal 4 Athleten starten. Und ich sag mal so, die Zahlen bei den letzten Weltmeisterschaften auf dem großen Trampolin, was man vielleicht jetzt noch am ehesten kennt und was auch seit 2000 olympisch ist, haben wir so um die 100 bis 120 Teilnehmer bei den Männern und so 60 bis 70 Teilnehmer bei den Frauen. Und dann gibt es noch so eine andere Disziplin, das ist das sogenannte Doppelminitramp. Das wird so genannt, weil man vielleicht das Minitramp noch aus der Schule kennt. Und das Doppelmini hat ungefähr die Größe von 2 Minitramps hintereinander. Man kann sich das so grob vorstellen, man läuft an, springt in eine schräge Trampolinfläche vorne rein, macht einen Sprung, dann hat man eine gerade Trampolinfläche, macht man einen zweiten Sprung und landet auf einer Matte. Also es ist so ein bisschen dynamischer und vom Turn kennt man ja das Sprung, also vom Sprungbrett über diesen Turnbock oder dieses Pferd auf die Matte landen. Und so ist das ähnlich zu sehen bei uns mit dem Doppelminitramp. Man macht halt immer 2 explosive Sprünge, versucht da so viel Schwierigkeit wie möglich reinzupacken, aber auch sauber zu turnen und dann auf der Matte zu landen. Ja, und in der Disziplin, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd geworden die letzten Jahre. Und da haben wir so 40 bis 50 Teilnehmer bei den Weltmeisterschaften. Also ist schon eine gute Konkurrenz und ja.
So, und jetzt ist ja bei solchen Sportarten das Top-Event überhaupt natürlich Olympia. Und soweit ich weiß, wolltest
Ja.
du ja dort antreten in Tokio in diesem Jahr. Soweit korrekt?
Jein. Also ich sag mal, es war auf jeden Fall oder ist das größte Ziel eines jeden Sportlers, sag ich mal, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Jetzt ist das beim Trampolin leider so, es gibt insgesamt nur 16 Plätze für die ganze Welt. Und da muss sich Deutschland halt erstmal überhaupt unter den ganzen Ländern qualifizieren. Und wir haben Stand jetzt für Tokio, haben wir noch gar keinen Platz erturnt. Wir sind im Moment bei den Männern um bei Platz 17 bis 19 und bei den Frauen auch so bei Platz, ja, 17, 18, könnte knapp werden, aber Stand jetzt hätten wir keinen Platz tatsächlich. Und 2012, als die Spiele in London waren, da war ich Ersatzmann. Da ist aber der Henrik Stehlik aus Salzgitter gefahren. Und 2016, da war ich bei der Qualifikation, die war in dem Jahr davor, also 2015 in Dänemark bei der Weltmeisterschaft. Und da habe ich den 17. Platz gemacht, wenn man so will. Da war ich ganz knapp hinterm Kasachen und habe dadurch leider keinen Platz für Deutschland holen können. Die anderen hatten ein paar Patzer und sind gar nicht ins Ranking mit reingekommen. Ja, und somit war dann gar kein Mann 2016 bei den Olympischen Spielen dabei. Und wie es jetzt für 2020 aussieht, müssen wir halt noch so ein bisschen abwarten. Diese ganze Qualifikationsarie und die weiteren Wettkämpfe dafür mit World Cups und auch die Weltmeisterschaft haben sich jetzt halt wieder verlegt durch Corona. Wie das Ganze jetzt aussehen soll oder wie das dann tatsächlich nächstes Jahr mit Olympia ist, wissen wir noch nicht. Steht so ein bisschen in den Sternen. Aber das Schöne für mich war tatsächlich, die Weltmeisterschaften letztes Jahr, also 2019, waren in Tokio, auch schon in der Olympiahalle. Und da habe ich mich qualifiziert gehabt für, aber wiederum nur in der Disziplin Doppelminitramp. Und da muss man auch strikt oder konsequent voneinander trennen. Das Doppelminitramp ist nicht olympisch, es ist wirklich nur das große Trampolin. Und da habe ich so ein bisschen den Anschluss an die Weltspitze verloren und auch in Deutschland gehöre ich sag mal, vielleicht noch zu den Top 5, Top 6 Athleten. Aber um wirklich da richtig mitmischen zu können, muss man nachher unter den besten zwei sein, um in den Olympiakader oder in den Perspektivkader zu kommen, um sich eventuell auch für Olympia zu qualifizieren. Und da habe ich ehrlich gesagt, so ein bisschen den Anschluss durch meine Arbeit bei der Polizei und alles, was ich vielleicht auch noch mehr drum und dran mache, den Anschluss verloren, aber kann damit voll und ganz leben. Das Schöne, was ich jetzt erreicht habe, ist bei den Weltmeisterschaften letztes Jahr. In Tokio habe ich einen Platz geholt für die World Games, also erstmal für Deutschland. Das ist nach Olympia, ist das das zweitgrößte sportliche Event, wenn man so will, für alle nicht-olympischen Disziplinen. Und da wiederum gibt es tatsächlich auch nur 10 Plätze für die ganze Welt. Und bei der Weltmeisterschaft habe ich den Platz geholt für Deutschland. Ich gehörte zu den 10 besten Nationen. Und da sollen die World Games jetzt 2022 in Birmingham, USA stattfinden. Und das ist so ein bisschen vielleicht mit Hinblick auf meine sportliche Karriere auch dann vielleicht der krönende Abschluss, was die internationale Karriere angeht.
Ja gut, es ist zwar noch ein bisschen hin, aber dann drücke ich jetzt schon mal die Daumen für, wann auch immer das stattfindet, ob 2020 oder 2021.
Vielen, vielen Dank, ja.
Gut, dann machen wir jetzt mal einen großen Themensprung. Du hast ja es gerade schon angesprochen, du bist Polizist.
Ja.
Erstmal Bundespolizei oder Landespolizei?
Nee, Landespolizei in Hamburg.
Landespolizei Hamburg, okay. Das
Genau.
heißt Demos, Großeinsätze, Fußballspiele?
Korrekt. Wenn man Hamburg kennt, dann kennt man auch wahrscheinlich den HSV und St. Pauli. Haben wir jetzt zwei Zweitligisten zurzeit. Kommt das auch gerne mal zum schönen Derby. Und ich selber bin jetzt gerade aktuell noch im Aufsteigerstudium für den gehobenen Dienst, habe aber 2011 mit meiner Ausbildung angefangen im mittleren Dienst. Und die ging dann 2,5 Jahre und bin dann von 2013 bis letztes Jahr 2019, bis das Studium begonnen hat, war ich in der Bereitschaftspolizei. Und da habe ich tatsächlich das, was du eben angesprochen hast, mit Demonstrationen und Fußball am Wochenende im Kiez St. Pauli mit der Reeperbahn häufig unterstützt. Also da habe ich eine Menge erlebt. Und was da wirklich so das Nonplusultra, sage ich mal, was an diese Einsätze angeht, war tatsächlich der G20-Gipfel. Da war ich tatsächlich 76 Stunden am Stück im Dienst und wir hatten immer nachts war mal so eine kurze Erholungsphase zwischen 3 und 4 Uhr, wo man sich mal kurz ausruhen konnte, duschen konnte, mal eine neue Klamotte anziehen, aber das war körperlich wirklich hart und anstrengend.
Okay, da hast du ja tatsächlich mittendrin statt nur dabei.
Ja.
Aber sehr, sehr spannendes Thema, G20-Gipfel. Erzähl mal so ein bisschen darüber. Also, wie hast du das erlebt? Wie waren bei dir die Einsätze? Warst du tatsächlich bei diesen Eskalationen auch live mit vor Ort oder warst du eher in den ruhigeren Gegenden unterwegs?
Na, dadurch, dass wir, sag ich mal, auch eine einheimische Hundertschaft waren, dass das bei uns direkt vor der Haustür stattgefunden hat, wurden wir mit am häufigsten eingesetzt und tatsächlich war ich bei der ersten großen Anfangsdemo mit dabei, bei der Welcome to Hell Demo, die an dem Donnerstag stattgefunden hat. Da waren wir von der ersten Minute an dabei, wo die ersten Steine, Flaschen und alles Mögliche flog, wo dann die Wasserwerfer eingesetzt wurden, wo wir uns dann auch schon taktisch aufstellen mussten und wehren mussten. Also das war schon nicht ganz ohne. Und das hat sich halt die ganzen Tage dann so hingezogen. Also von nachts dann in die Schanze gehen und da versuchen, das so ein bisschen zu räumen und zu gucken, welche Häuser besetzt sind, wer da angegriffen wurde oder was alles kaputt gegangen wurde, bis hin zu den letzten Demos, wo wir ganz normal das Versammlungsrecht geschützt haben, dass die Leute eine Versammlung halten durften oder demonstrieren durften, dass wir die begleitet haben und dann konnte man sich auch vernünftig mit den Leuten unterhalten, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, da kann man sich nur einen Kopf fassen und fragen, warum macht man so eine Veranstaltung in einer Großstadt wie Hamburg? Also vor allen Dingen Steinwurf weit weg zum linken Spektrum, zum Viertel da, wo die Messehallen waren. Ja, kann man sich drüber streiten, warum man das Ganze nicht auf Flugzeugträger macht oder irgendwo auf dem Land, aber wenn die Politik das so möchte und es ist nun mal jetzt so gelaufen, können wir froh sein, dass nicht noch was Schlimmeres passiert ist.
Ja, und das war ja schon schlimm.
Ja.
Eieiei, die ist aber nichts Schlimmeres passiert soweit?
Nee, also bis auf, dass es körperlich gut anstrengend war und dass ich danach eine leichte Erkältung hatte durch Erschöpfung und durch Klimaanlage, war ich eigentlich noch gut davon gekommen. Ich kenne ein, zwei Kollegen, die das ein bisschen härter getroffen hat, von ohnmächtig geworden, tatsächlich in der ersten Reihe. Wir standen da und dann irgendwann war ja der Wasserhaushalt nicht mehr hoch genug oder es war einfach zu körperlich anstrengend und dann sind sie umgekippt oder ein anderer Kollege hat auch so eine Stahlkugel abbekommen von der Zwille am Bein und hat das erst nach dem Einsatz tatsächlich gemerkt, dass er da wie so ein kleines Einschussloch hat. Aber ja, also von daher, toi toi toi, dass es bei mir alles heil geblieben ist.
Ach je, da kann man wirklich toi 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 sagen. Ja, sowas ganz Krasses live mitzuerleben ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man das nur in den Medien hört. Ach Gott. Ja, da jetzt den Bogen zu Ninja Warrior zu schlagen, ist nicht ganz einfach, ehrlicherweise, aber ich versuch's trotzdem.
Das war gutes körperliches Training, sag ich mal, weil Ausdauer ist auch gefragt.
Ja, so könnte man das vielleicht machen. Und wie gesagt, das G20-Gipfel, mega spannendes Thema. Da könnte ich wirklich, wenn wir die Zeit hätten, noch Stunden drüber diskutieren, weil es da einfach so viel zu erzählen gibt. Aber wir sprechen jetzt über Ninja Warrior.
Ja.
Und da habe ich zuallererst eine ganz interessante Frage, die mich wirklich interessiert. Du bist ja wirklich einer der wenigen, die seit Staffel 1 dabei sind.
Korrekt.
Da würde mich interessieren, warum? Was macht die Show für dich aus?
Warum? Ja, letztendlich kannst du das gerne RTL oder das Produktionsteam fragen, warum, weil ich habe mich von Anfang an einfach beworben, hatte Bock da drauf und habe tatsächlich irgendwo auch ein bisschen Glück gehabt, immer von Anfang an dabei zu sein. Man muss natürlich auch irgendwo abliefern und sich präsentieren und interessant genug sein fürs Fernsehen, aber wenn die Leistungen und dieses Gesamtpaket vielleicht passt, kommt das dazu, dass man, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, wir sind tatsächlich auch nur 10 Kandidaten, die mir bewusst sind, die seit Staffel 1 dabei sind. Und ja, also ich kannte das Format tatsächlich aus anderen Ländern schon. Dazu auch später gleich nochmal mit meinem Trikot oder mit meinem Outfit, was ich immer anhabe. Dann kann ich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Das Ganze kenne ich nämlich schon aus Japan tatsächlich, wo die Sendung ja auch ihren Ursprung her hat. Und aus England das Jahr davor, wo es angefangen hat in Europa, habe ich es gesehen und kennengelernt und dann von Amerika kannte man es natürlich auch schon so ein bisschen, weil das ist, sag ich mal, das Nonplusultra, was die Leistung angeht oder die Hindernisse. Da hat man sich das immer mal ein bisschen angeguckt und dann durch Zufall die Werbung gesehen bei RTL damals, habe gesagt, oh cool, ich bewirb mich mal und dann hat's geklappt. Ja, und dann hat mich das Fieber gepackt, seit Staffel 1 dabei, in dem Im ersten Jahr bin ich tatsächlich auch unter die besten 6 schon gekommen. Da war die Konkurrenz natürlich, muss man ehrlich gesagt sagen, noch nicht ganz so hoch wie die jetzigen oder die letzten Jahre. Aber trotzdem brauche ich mich da nicht verstecken, oder war das natürlich auch irgendwo ein Ausrufezeichen, dass man sagen konnte, hey, ich gehöre irgendwo mit zu den besten Ninjas Deutschlands. Das definitiv. Erfahrung ist ein ganz, ganz fettes Ausrufezeichen, was so viel bringt in der Show. Was Fernsehen angeht, was dieses Wettkampfgefühl angeht, dass man auf den Punkt abrufen und abliefern muss. Da habe ich natürlich so ein bisschen Vorteil, was meine Wettkampferfahrung angeht, da ich jetzt seit, ja, ich bin jetzt 29 Jahre, springe seit über 25 Jahren Trampolin und habe auch schon mit 6, 7 Jahren tatsächlich mit Wettkämpfen angefangen. Und wenn man dann auf internationaler Bühne irgendwo steht mit Wettkämpfen und auch vor 5 bis 10.000 Zuschauern irgendwie mal abliefern muss, war das definitiv nicht vom Nachteil für die Show. Und das hat einen dann so ein bisschen immer die Aufregung genommen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Kandidaten immer mit der Aufregung zu kämpfen haben. Und da mal schöne Grüße kurz an Max Sprenger. Den nehme ich da mal gerne als Beispiel für, weil der hat damit sehr, sehr stark zu kämpfen. Es ist auch besser geworden in den letzten Jahren. Da hat dafür auch sehr, sehr viel getan, das weiß ich. Und ja, aber so ein bisschen die Aufregung kann einem dann manchmal im Weg stehen. Und das zum Glück ist bei mir nie so das Problem gewesen. Wenn, dann war ich eher so ein bisschen vielleicht verbissen oder zu konzentriert oder bin halt nicht tatsächlich der absolute Ninja, was das Klettern und Hangeln angeht. Ich bin dann mehr der Allrounder, und was Springen und Schwingen angeht, so wie es jetzt dieses Jahr in der neuen Staffel sein soll, hoffe ich mal, dass die Hindernisse mir mehr liegen.
Ja, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Aber sind wir ganz ehrlich, ohne so ein bisschen, also so ein mini bisschen Aufregung wäre es ja auch doof.
Ach, natürlich. Also, dass ich nicht aufgeregt bin, da würde ich lügen. Also, man kommt da in die Halle, man trifft die ganzen anderen Leute, dann, dass man da vielleicht nochmal 1, 2 Drehs vorher hat in der Greenbox oder auch so ein Interview. Wenn der Countdown da losgeht oder das Piepen, das Signal, dann geht da schon ein bisschen die Pumpe. Also, muss ich ja nicht abstreiten. Aber man kann das Ganze halt einfach so ein bisschen runterfahren oder auch einordnen. Für mich ist das so ein bisschen, man kommt dann in den Tunnelmodus. Auch wenn ich das mit dem Publikum drumherum liebe und auch gerne mag, dass man angefeuert wird oder dass mein Vater mich auch meistens begleitet, was dieses Jahr natürlich nicht möglich ist durch Corona, aber man ist so ein bisschen im Tunnelmodus, auf sich selbst konzentriert und versucht dann einfach abzuliefern, und ja, das hilft mir dann so ein bisschen dabei.
Genau, und das klappt dann hoffentlich in diesem Jahr genauso gut wie im letzten Jahr oder vielleicht sogar noch besser, man weiß ja nicht. So, wenn wir über das letzte Jahr sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Stage 1 sprechen. Das ist ja dein Horrorparcours, bisher immer Stage 1 Schluss gewesen. Ja. Vielleicht wird das ja in diesem Jahr anders, aber wir müssen da kurz drüber sprechen. Das war der Radweg für die Zuhörer. Das ist ein Hindernis, wo ein Gestell über einem hängt. Das muss man dann mit Hilfe von 2 Rädern umklappen, um sich nach vorne zu bewegen. Hast du beim Training, bei der Vorbereitung für dieses Jahr dann speziell jetzt irgendwie die Ausdauer oder die Oberarme trainiert? Weil gerade solche Hindernisse sind ja sehr Oberarm-Ausdauerlastig.
Ja, also wenn man sich jetzt immer den Radweg anguckt, also ich habe natürlich, ich mache da jetzt keine großartigen Analysen im Nachhinein. Man guckt sich dann natürlich selber im Fernsehen an, oder wenn man irgendwie ein Video hat oder man weiß, wie die anderen das gemacht haben, dann schaut man sich vielleicht nochmal technische Tricks ab. Es ist halt auch ganz, ganz viel Technik. Und bei mir war da tatsächlich so ein bisschen das Problem in letztes Jahr im Finale eine Mischung aus, mir fehlte die Kraftausdauer und den falschen Technikansatz, und dadurch habe ich so viel Kraft verpulvert oder verballert. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich, glaube ich, mit meinen 62, 63 Kilo da auch einen kleinen Nachteil hatte, dass ich den Radweg nicht so leicht umdrehen konnte vom eigenen Körpergewicht. Da hätte die Technik dann einfach ein bisschen besser stimmen müssen. Aber speziell jetzt für dieses Jahr habe ich so ein bisschen das Bouldern angefangen. Ich habe jetzt hier bei mir in der Nähe von Hamburg eine Boulderhalle entdeckt. Da gehe ich jetzt regelmäßig eigentlich hin, ins Boulderwerk. Und das macht mir erstmal riesen Spaß, weil das einfach ein neues Hobby ist. Und es ist eine gute Grundlagenausdauer, was die Arme angeht. Ne? Weil Arme ist das A und O, Griffkraft, wie Busch immer so schön sagt, das kostet Kraft, das kostet Körner. Ja, die brauchst du, wenn du weiterkommen willst. Und ich sag mal, spätestens ab Halbfinale weiß man, wo der Frosch die Locken hat und was man leisten muss in der Show, um weit zu kommen. Und was dann im Halbfinale manchmal noch mit der Zeit reicht, dass man schnell genug ist, trotzdem ins Wasser fällt, aber zu den besten 25 oder dieses Jahr dann zu den besten 50 gehört, reicht im Finale dann nicht mehr. Da muss der Buzzer her. Und wenn man dann weiß, dass dann eine Stage auch aus 9 Hindernissen oder 10 Hindernissen besteht, weiß man auch, dass man irgendwie 3 bis 5, 6 Minuten im Parcours ist. Das hört sich jetzt erstmal nicht absurd an oder total viel, wenn man jetzt mal 3 bis 5 Minuten läuft. Aber es ist einfach eine ganz andere Belastung. Man ist gefühlt die ganze Zeit im Laktatbereich und die Arme fangen an zu übersäuern und irgendwann kann man es einfach nicht mehr halten, wenn man das jetzt nicht trainiert. Und das habe ich versucht, dieses Jahr ein bisschen mit Bouldern besser zu trainieren und allgemein immer mal wieder bei mir im Trampolintraining das Griffkrafttraining, was Stangentraining, Hangeln angeht, alles Mögliche habe ich versucht, ein bisschen zu verbessern, um halt auch wieder als Außenseiter in Anführungsstrichen mitmischen zu können, um die Kletterer zu ärgern.
Ja, und vielleicht klappt das ja. Jetzt nehmen wir mal an, es läuft alles nach Plan. Du wirst der erste Ninja Warrior und gewinnst das Ding. Was würdest du mit der Kohle anstellen?
Ach, puh, ja. Also tatsächlich würde ich, ich habe angefangen, mir so einen Parcours in meinem Garten selber zu bauen, beziehungsweise in dem Garten von den Eltern meiner Freundin. Und den würde ich dann erstmal ein bisschen ausbauen. Dann habe ich mir ein neues Auto gegönnt. Das Geld auch nicht so schlecht angelegt, sag ich mal. Und ich reise super gerne. Jetzt weiß ich, dass das Ganze durch Corona im Moment absolut nicht möglich ist. Man kann zwar auch schön reisen in Deutschland, es gibt tolle Ecken, aber wenn man mal ehrlich ist, dann gehört für mich Reisen auch irgendwie vielleicht Strand und Flieger dazu und dass man mal ein bisschen weiter wegfliegt, würde ich irgendwie eine etwas größere Reise machen wollen. Und ja, ich bin auch tatsächlich irgendwo so ein Sparfuchs, lege gerne ein bisschen Geld an, was später für Eigenkapital, was Immobilien angeht oder so, dass man mal irgendwann ein schönes Eigenheim hat. Dafür wäre das Ganze vorgesehen. So ein bisschen geliebäugelt habe ich tatsächlich immer mal auch mit einer eigenen Halle, was Ninja angeht und Trampolin. Weiß ich aber, dass der Markt relativ groß ist auch und nicht ganz so leicht. Wenn man sich jetzt das Ganze mal angeguckt hat, wie das für einige Hallen oder einige Unternehmen während Corona gelaufen ist, ist das irgendwo doch ein relativ großes Risiko. Und da ich noch Vollzeitstudent bin, nicht Vollzeitstudent, sondern Vollzeit, ja, aktuell bin ich Vollzeitstudent bei der Polizei, aber dann nachher wieder Vollzeit im Schichtdienst auch und auch mit meinem Leistungssport noch genug eingebunden, werde ich das definitiv nicht wuppen können, irgendwie eine eigene Halle aufzumachen. Und von daher ist das denn so ein, vielleicht irgendwann mal noch ein kleines Ziel oder ein kleiner Traum, den man sich erfüllen kann, wenn man da auch einen Investor findet oder einen Partner, der das machen möchte mit einem, aber ich sag mal Reisen, Auto und Eigenheim oder so, das wäre so, wo man das ganze Geld anlegen könnte.
Ich finde, das kann man einfach mal so stehen lassen jetzt. Und das ist auch ein ganz gutes Stichwort für den Schluss. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in diesem Jahr bei Ninja Warrior. Und natürlich noch viel mehr auch bei Olympia, dass das klappt, dass du das nachholen kannst. Und sage vielen Dank an meinen Namensvetter Daniel Schmidt.
Vielen, vielen Dank, Daniel. Schöne Grüße.
Sehr gerne. Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.